Amen. Hey, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Hey, vielen, vielen Dank an die Lobpreiser. Dankeschön. Yes, nimmt doch gern bitte alle Platz. Und ich darf mich freuen, in eurer Mitte heute zu sein. Ich darf auch alle begrüßen, die zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, aber auch gerne die Gemeinde im Bad Langensalza, unsere Geschwister dort. Yes, Riesenapplaus. Kevin ist leider heute erkrankt, deswegen werden sie heute im Livestream den Gottesdienst beiwohnen. Und für unsere Geschwister in Bad Langensalza, wenn es geht, zückt doch eure Bibeln raus, weil ihr wahrscheinlich auf dem Leinwand nicht die Folien sehen werdet. Das gilt natürlich auch für uns hier. Wenn ihr die Bibel dabei habt, holt die gerne raus, unterstreicht die Stellen, die sind wichtig. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ich möchte ganz kurz gern beten für Kevin. Das finde ich mal wichtig. Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen für unsere Geschwister Bad Langensalza. Ich möchte für Kevin beten, der heute leider erkrankt, nicht predigen kann. Ich segne ihn, ich segne seine Familie, ich segne ihn mit Gesundheit, dass er schnell wieder, ja, wieder dorthin kommt, wo er hingehört, Herr. Dass du ihn segnest, dass er erst eine gute Zeit, dass er schnell gesund wird, Herr, und dass er wieder mit alter Frische zurückkommt. Danke, Vater, für unsere Geschwister in Bad Langensalza, in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, schöne Grüße auch von Bernhard und Febe. Die sind heute in Nürnberg im Reisedienst. Und deswegen haben sie mich gebeten, heute zu predigen. Mein Name ist John, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich freue mich heute gemeinsam in dieser Predigtreihe, wo wir gerade sind und über diese besonderen vier Kelche sprechen, heute den dritten Kelch euch vorzustellen. Und ihr wisst, um das nur kurz zu wiederholen, die Juden feiern das Passafest. Und bei dem Passamahl gibt es sogenannte vier Kelche. Und jeder Kelch steht für eine besondere Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und diese Verheißung, die Gott gegeben hat, das leitet sich ab aus dem Alten Testament. Und zwar im Buch, zweite Buch Mose, Kapitel 6, Verse 6 bis 7. Das ist so der Text, von wo wir ausgehen. Und ich lese ihn euch gerne nochmal vor. Zweite Mose 6, Verse 6 bis 7, bekannt als die sogenannten Ich-Will-Verse. Gott spricht zu Mose, dass Mose dem Volk Israel mitteilen soll, weil diese waren in Knechtschaft, in Sklaverei in Ägypten. Und da sagt er, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Gott gibt hier dem Volk Israel vier Verheißungen. Ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Und diese Verheißungen gelten oder galten nicht nur dem Volk Israel damals, sondern sie gelten auch uns für heute. Amen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Warum? Die Referenzstelle dazu ist Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen, also die auch dem Volk Israel galt, gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr es jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung, nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Also diese Verheißung von damals, sie gelten auch uns. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen dürfen wir auch von diesem Kelch, dem dritten Kelch, der Erlösung trinken. Letzte Woche habt ihr von David gehört, was der Kelch der Errettung ist. Heute geht es um den Kelch der Erlösung. Erlösung. Was bedeutet Erlösung? Im Griechischen sowie auch im Lateinischen hat der Begriff Erlösung mehrere Bedeutungen. Da heißt es auch unter anderem etwas zurückkaufen, etwas erneuern, verbessern, aber auch reparieren oder wiederherstellen. Und ich würde gerne auf diesen letzten Aspekt hinausgehen, auf den Punkt der Wiederherstellung. Was bedeutet Wiederherstellung? Ein Beispiel dazu. Ich weiß nicht, ob ihr diese YouTube-Videos kennt, also ich gucke sie gerne an. Da werden so alte Autowracks gefunden, die so in Scheunen stehen, total verschrottet, alles verrostet, kaputt. Und da sind so YouTuber, die kaufen diese Autos zum Teil werden die auch aus dem See rausgezogen, so Oldtimer in Amerika irgendwo. Und dann wird in Zeitraffer gezeigt, wie diese Autos restauriert werden. Also na, da wird alles komplett neu gemacht, rausgenommen, repariert und, und. Und am Ende steht da wirklich so das Auto, wie es ursprünglich gedacht war. Und das steht dann in seiner vollen Pracht wieder da. Und ich finde solche Videos, ich weiß nicht, ob ihr da Spaß dran habt, aber ich finde das toll, sowas zu sehen, wie so ein altes, kaputtes Ding wieder auf Vordermann gebracht wird. Und im Grunde ist das dieses Bild, was Gott uns hier sagt, so wie dieses alte, verkommene Schrottauto wieder repariert worden ist, möchte Gott, dass wir durch unsere Lösung zu unserer wahren Bestimmung, zu dem, wozu Gott uns ursprünglich gedacht hatte, um uns wieder herzustellen, zu diesem Punkt. Das ist ganz wichtig. Gott hatte von Anfang an einen Plan. Er hat dich und mich gesehen und er möchte uns wieder zu diesem Punkt bringen, wie er uns ursprünglich gedacht hat. Das ist der Punkt der Wiederherstellung. Wisst ihr, unser Leben ohne Christus im Grunde genommen war zweckentfremdet. Es war nicht so das, was Gott sich von der Menschheit vorgestellt hat, ein Leben ohne Christus, ein Leben ohne ihn. Und er möchte uns wieder dahin bringen, dass wir das tun oder so leben, wie er uns zuvor gesehen hat. Er möchte uns in die wahre Bestimmung unseres Lebens bringen. Und daher ist es nicht nur wichtig zu wissen, von was man erlöst worden ist, sondern auch zu was man erlöst worden ist. Das ist sehr wichtig. Nicht nur zu wissen, letzte Woche, von was man erlöst worden ist, sondern zu was man erlöst worden ist. Und stell dir vor, Gott, der das Universum erschaffen hat, der alles Leben erschaffen hat, erkennt dich beim Namen, noch bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist. Mal Kopfkino, versuch mal darüber nachzudenken. Gott kannte dich schon, bevor du überhaupt warst. Bevor überhaupt deine Eltern irgendwie zusammengekommen sind, warst du schon da. Das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Und im Psalm 139, Verse 13 bis 16, 139, Verse 13 bis 16, das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Wenn ihr es aufschlagen könnt, schlag es auf, unterstreicht den Vers. Weil manchmal kommen Zweifel auf und das ist so wichtig, diesen Vers zu lesen. Da heißt es folgendermaßen: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Was für eine Zusage. Noch bevor du gebildet worden bist, hat Gott dich zu sehen. Du bist kein Zufall. Du bist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du hier in diesem Raum sitzt, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Es ist nicht so, dass Gott sich erstmal Gedanken gemacht hat, was aus uns werden soll, nachdem wir geboren worden sind. Nein, schon viel, viel früher hat er uns gesehen. Es ist so was Wunderbares zu wissen, dass wir ein Kunstwerk sind. Schau mal kurz deinen Nachbarn an. Neben dir sitzt ein Kunstwerk. Ob du es glaubst oder nicht, ein Kunstwerk. Das griechische Wort, also im Epheserbrief, heißt Poema. Da ist auch Poem, Gedicht so mit drin. Ja? Du bist ein Gedicht. Du bist ein Gedicht Gottes. Was ganz Wunderbares. Ja, du musst dich nicht morgens vom Spiegel hinstellen und Tschakka rufen, sondern du weißt, im Wort Gottes steht, du bist ein Kunstwerk. Egal, welchen Wert dir andere Menschen zusprechen, in Gottes Augen bist du sein Gedicht. Amen. Sag mal Amen dazu, wirklich. Und solche Verse müsst ihr markieren, weil es gibt viele Stimmen im Leben, in der Welt, die sagen das Gegenteil. Die bemessen dich nach deinem Aussehen, nach deinem Intellekt, nach deinem Geldbeutel und. Aber Gott spricht dir einen ganz anderen Wert zu. Kostbar, unvergleichlich, wertvoll. Und ich glaube, das größte Problem, was wir Christen haben, ist, dass wir nie herausgefunden haben, zum Teil, welchen Wert wir haben, wie einzigartig wir sind und was es heißt, in dieser erlösenden Berufung zu leben, weil wir einfach nicht verstanden haben, was für ein Kunstwerk wir doch in Gottes Augen sind. Und das volle Potenzial unseres erlösten Lebens können wir nur leben, wenn wir genau wissen, zu was Gott uns erschaffen hat. Du bist ein Kunstwerk. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Kunstwerk. Du bist ein Kunstwerk, yes. Das ist der erste Punkt, zu verstehen, dass du und ich etwas Besonderes sind. Das nächste ist, Gott hat uns nicht nur zu einem wunderbaren Kunstwerk erschaffen, sondern er hat uns auch eine Bestimmung gegeben. Er hat uns eine Bestimmung gegeben, einen Sinn und Zweck, weshalb wir hier auf dieser Erde sind. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 steht Folgendes. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Gott zuvor bereitet hat. Gott hat Dinge schon vorbereitet, vorgelegt und wir sollen darin wandeln. Das heißt, bevor du überhaupt geboren wurdest, gab es eine Bestimmung für dich, gab es eine Aufgabe für dich und du musst da hineinfinden. Es ist so wunderbar zu wissen, dass das nicht so war, dass wir uns irgendwie entschieden haben, ja, wir möchten Christ werden oder ich möchte Gott folgen und ich möchte in die Kirche gehen und dann sieht Gott dich und sagt so, ah, okay, dann solltest du vielleicht diese Aufgabe übernehmen oder diese Aufgabe übernehmen. Nein, die Aufgabe stand schon vorher fest. Deine Bestimmung wurde schon von Gott festgelegt. Und um in seinen vorbereiteten Werken zu wandeln, ist es wichtig, dass wir uns durch seinen Heiligen Geist ausstatten lassen. Denn der Heilige Geist und alle, die wir Gott folgen, alle, die Jesus nachfolgen, haben den Geist Gottes in sich. Amen. Und der Heilige Geist gibt Gaben. Der Heilige Geist gibt Gaben. Und diese Gaben helfen uns dabei zu finden, hey, was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung im Reich Gottes? Und eine geistliche Gabe ist eine besondere, von Gott gegebene, übernatürliche Fähigkeit, die Gott jedem seiner Kinder schenkt, okay? Geistliche Gaben sind nicht was für hochgeistliche Personen. Nein, Gott schenkt sie jedem seiner Kinder. Warum? Damit wir gemeinsam im Dienst Gottes stehen können und somit sein Reich bauen können. Und diese Gaben sind unterschiedlich, mannigfaltig. Das Wichtige ist zu verstehen, dass Gott diese Gaben verteilt, so wie er es für richtig hält. Das ist ganz wichtig. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 6, lesen wir darüber Folgendes. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns und nicht so wie wir sie wollen, in seiner Gnade zugeteilt hat. Und in den darauffolgenden Versen lesen wir von diesen verschiedenen Gaben, ihr könnt es zu Hause mal nachlesen, aber auch im ersten Korintherbrief werden die Gaben des Heiligen Geistes beschrieben. Da gibt es Gaben zum Beispiel des praktischen Dienstes. Leute, die im Café heute arbeiten, das ist praktischer Dienst. Oder aufräumen, anpacken. Es gibt Gaben der Lehre. Leute, die hier vorne stehen oder in Kleingruppen, die einfach das Wort Gottes beibringen können. Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Ermutigung. Die Gabe der Ermutigung, Menschen Mut zuzusprechen, ihnen zu helfen, auch in schwierigen Situationen. Sie haben aber auch die Gabe zu ermahnen, zu sagen, hier läuft etwas nicht richtig. Sie haben die Gabe, einen Blick für Bedürftige, für Notleidende in dieser Welt, die es gibt. Und die ein barmherziges Herz haben für diese Menschen. Es gibt Menschen, die haben die Gabe der Verantwortung. Die möchten in der Gemeinde, ja, der Gemeinde vorstehen, möchten sie leiten, die Ältesten etc. All diese Gaben sollen dazu dienen, herauszubekommen oder zu finden, was unsere Berufung, unsere Bestimmung ist. Und diese Gaben dienen dazu nicht zum Selbstzweck, nicht, dass wir uns dann freuen dürfen, dass wir diese Gaben haben. Nein, diese Gaben sollen der Gemeinde dienen. Und viele Christen wissen leider nicht, welche Gabe sie von Gott bekommen haben. Erstens, weil sie vielleicht nicht danach suchen oder zweitens dort suchen, wo eigentlich gar nicht gesucht werden braucht, weil es nicht das entspricht oder weil die Gabe nicht dem entspricht, was mit der Person, mit der Persönlichkeit oder mit den Talenten im Einklang steht. Geistliche Gaben und das ist auch wichtig, stehen immer im Einklang mit unserer Persönlichkeit, unserer Erfahrung und unseren Fähigkeiten. Gott hat dich gemacht, Gott hat bestimmte Dinge schon in deinem Leben festgelegt und die geistlichen Gaben, die matchen meistens mit dem, was dein Naturell in Anführungsstrichen ist. Das ist wichtig. Ein Beispiel hierzu, als ich auf der Bibelschule war in Bad Gandersheim, wollte ich unbedingt ins Lobpreisteam rein. Und damals im Lobpreisteam, da war noch die Outbreak Band da, da gab es ein Vorsingen, also so ein Casting tatsächlich. Ich weiß nicht, welche Nummer ich hatte, aber ich wurde nicht zum Recall eingeladen. Also mein Gesang war anscheinend nicht überzeugend genug und ich wollte aber trotzdem unbedingt in den Lobpreisteam, es hat nicht geklappt. Das ist auch okay, aber es gibt manchmal so Bereiche, wir würden gern das und das machen, aber vielleicht haben wir das Talent oder diese Fähigkeit, ist nicht in uns gegeben. Keine Sorge, es gibt andere Gaben, die Gott gibt. Ganz wichtig. Anstatt den eigenen Wünschen nachzugehen, sollten wir aktiv nach den Gaben suchen, die Gott für jeden persönlich vorbereitet hat. Und jede Gabe ist gleichwertig. Jede Gabe ist wichtig. Es gibt keine bessere oder eine schlechtere Gabe. Eine, die mehr Ansehen hat oder weniger Ansehen hat. Nein, alle Gaben dienen dem Reich Gottes. Und die Bibel spricht davon, dass wir danach streben sollen. Such danach. Streb nach den Gaben des Heiligen Geistes. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1, heißt es, die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Streben, danach ausstrecken, suchen, nicht passiv bleiben. Du sitzt hier und Gott hat dir Gaben gegeben. Suche danach, suche danach. Warum? Wie gesagt, die geistlichen Gaben sollen nicht dazu dienen, dass wir unser geistliches Ego steigern können. Nein, es gilt darum, anderen Menschen zu dienen. Anderen Menschen zu dienen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, lesen wir Folgendes. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Dient einander. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Dienen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Dienen ist immer so ein bisschen negativ behaftet, nicht wahr? Andere Menschen dienen. Wer möchte schon dienen? Man möchte eher bedient werden. Aber das ist das Prinzip vom Reich Gottes, dass wir unseren Mitmenschen dienen mit den Gaben, die uns Gott gegeben hat. Wisst ihr, die Gaben, die wir bekommen von Gott, die müssen letztendlich immer auf den Gabengeber zeigen, auf Gott selbst. Niemals auf den Gabenträger. Niemals, dass du dich hervortust und sagst, hey, ich habe die ganz besondere Gabe der Lehre. Ich kann das so gut. Niemals. Sondern sie zeigt immer auf den Gabengeber und das ist Gott. Niemals auf den Gabenträger. Also wenn du deine Berufung finden möchtest, dann finde die Gaben heraus, die Gott für dich vorbereitet hat. Wie macht man das? Ganz praktisch. Werde Teil einer Gemeinde. Nicht nur sonntags für 1,5 Stunden hier sitzen und dann wieder nach Hause gehen und Ende, sondern werde Teil dieser Gemeinschaft. Bring dich ein. Werde ein Teil des Teams. Gott hat eine bestimmte Aufgabe für dich schon im Auge und diese Aufgabe sollst du erfüllen. Und darum geht es. Erforsche. Schau deine Persönlichkeit an. Schau, was deine Stärken sind, wofür du Lust hast, wo du Leidenschaft hast und bring dich ein in der Gemeinde. Sei aktiv. Werde ein Teil des Teams. Und deswegen gibt es ja auch Next Steps, wo ihr sehen könnt, wo ihr die Gemeinde kennenlernen könnt und wo ihr euch aktiv einbringen könnt. Es gibt so viele Aufgaben hier in dieser Gemeinde. Kleine, große, aber jeder wird gebraucht, denn wir gemeinsam bilden den Leib. Also, erkenne deine Gaben. Das nächste ist, entwickle deine Gaben. Das ist so wichtig, Gaben zu entwickeln. Denn dann, wenn Gott dir etwas gibt, ist es nicht so, dass du von Anfang an direkt da Rakete bist. Sondern es dauert. Es braucht Training, es braucht Übung. Und so ist es auch mit unseren geistlichen Gaben. Wir müssen sie trainieren. In den Kleingruppen, in den einzelnen Diensten, die es gibt. Wir müssen Lehre davon bekommen. Wir müssen darin wachsen. Das ist so wichtig. Auf der Bibelschule gab es einen Kurs Straßenevangelisation. Wer hat schon mal Straßenevangelisation gemacht? Oh, einige. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Also für mich war das nicht so einfach, Straßenevangelisation. Also auf die Straße gehen und random Leute ansprechen und sie so mit dem Evangelium, nicht bequatschen, aber das Evangelium weitergeben. Und das war in dem Kurs so, dass da nicht so ein Stand war, so mit Banner und mit Flyer, weil dann weiß man schon Bescheid, dass man Christ ist, sondern Rucksack und dann einfach auf die Straße losgehen und dann Leute ansprechen. Das war jetzt keine Großstadt, so wie hier in Düsseldorf, sondern es waren also Bad Gandersheim, weiß ich nicht, 10.000 Leute leben da. Da laufen nicht so viele Leute auf der Straße rum. Und das ist dann immer schon echt schwierig, jemanden anzuhalten, anzuquatschen. Und ich weiß noch, da saß eine Frau auf einer Parkbank. Und dann kommt so ein Asiate, setzt sich daneben und ich wusste, wie quatscht diese Frau an? Und dann bete ich so, Gott, was muss ich denn sagen? Und dann versuchte ich so krampfhaft ein Gespräch anzufangen und die dachte auch so, was will der von mir? So ganz komisch. Also es läuft nicht immer gut, ne? Aber Übung macht den Meister. Und so fängt man immer an, sich immer zu steigern und auch in anderen Diensten. Auch die Lobpreiser, ganz ehrlich. Ist ja nicht so, dass man direkt von Anfang an alles so hinhaut, dass es klappt, sondern man übt. Aber es ist so wichtig, dass wir uns entwickeln in den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das Dritte ist, wir müssen diese Gaben auch nutzen. Diese Gaben wurden uns nicht gegeben, damit wir selbst irgendwie geistlich uns aufbauen können und pushen können. Nein, sie wurden uns gegeben, damit wir sie anwenden und anderen dienen sollen. Und deine Fähigkeiten, ja, die sollst du nutzen in deinem Umfeld, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Familie, egal. Denn dadurch wollen wir die Herrlichkeit Gottes zeigen. Es gibt Menschen, die einfach locker mit Menschen, mit wildfremden Menschen ins Gespräch kommen können. Also ich gehöre nicht dazu, aber es gibt Menschen, die schaffen das einfach, quatschen jemanden an und dann sind sie im Gespräch. Das ist eine besondere Gabe. Und da noch das Evangelium weiterzugeben, wunderbar. Nutze sie. Nutze sie, um Reich Gottes zu bauen. Natürlich ist es gut zu wissen, zu was man erlöst worden ist, zu wem man erlöst worden ist. Aber auf einen Punkt möchte ich auch eingehen. Es gibt Dinge, die uns daran hindern, dieses erlöste Leben zu leben. Letzte Woche habt ihr wahrscheinlich auch schon davon gehört. Aber was sind das für Dinge, die uns daran hindern, diesen dritten Kelch, diesen Kelch der Erlösung, in der Fülle zu trinken? Warum leben so viele Christen nicht in der von Gott oder in ihrer von Gott gegebenen Berufung, in dem, was sie sind? Und ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist Minderwertigkeit. Minderwert. Wisst ihr, Gott möchte uns von unserem falschen Selbstbild, was wir manchmal von uns haben, befreien. Und manchmal haben wir dieses falsche oder sehr oft haben wir dieses falsche Selbstbild von uns selbst in Form von Minderwertigkeit. Warum? Wie entsteht das? Es hat mannigfaltige Gründe, indem du dich vergleichst, aber auch weil du auch vielleicht erzogen worden bist, schwierig. Wenn ich von mir erzählen darf, ich war als Kind mit Migrationshintergrund, habe ich mich immer minderwertig gefühlt im Vergleich zu all meinen deutschen Freunden in der Klasse. Meine Eltern waren Gastarbeiter und sind nach Deutschland gekommen und ich bin hier geboren. Deutsch war jetzt nicht die Muttersprache, die wir in der Familie gesprochen haben tatsächlich. Und ich hatte immer diesen Makel gehabt, wenn ich in der Schule war, weil meine Deutschen, es gab auch damals noch nicht so viele Ausländer, ich war der einzige Asiate. Und damals war es so, dass meine Freunde alle, das waren alles Akademiker, da waren die Eltern Ärzte, Anwälte, etc. Und ich habe mich immer im Vergleich zu denen minderwertig gefühlt. Weil da hat die Sprache auch zum Teil gefehlt, etc. Und für Leute, die Migrationshintergrund haben, vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachempfinden. Du bist nicht richtig deutsch. Weil sobald du in den Spiegel guckst, bist du nicht deutsch. Und wenn ich immer noch die Frage höre von Leuten, so, sie sprechen aber gut Deutsch, dann weiß ich, ich bin noch kein Deutscher. Ja, das ist halt so. Und ich sage immer, und dann fragen sie mal, ja, woher kommen Sie? Und ich sage immer, ja, ich bin Deutscher. Ja, aber woher kommen Sie? So, ja, da muss man mir mal erklären. Ja, also meine Eltern kommen aus Südkorea. Aber mit diesem Makel wächst man auf. Ein Punkt, Minderwertigkeit, die uns von dem abhalten, wie Gott uns tatsächlich sieht. Deswegen ist es so wichtig, auch diese Bibelverse wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen. Ein zweiter Punkt ist, dass der Feind Gottes natürlich nicht möchte, dass wir in unserer Berufung, in unserer Bestimmung leben. Und das ist Realität. Der Feind Gottes möchte nicht, dass die Kinder Gottes so leben, wie es geplant ist. Und der Teufel hat viele, viele Lügen parat, die uns daran hindern. Im Johannesevangelium 8, Vers 44 lesen wir, wenn er lügt, also der Teufel, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lügen stammen von ihm. Das heißt, sobald der Feind seinen Mund aufmacht, ist es eine Lüge. Und wie viele Lügen gibt es schon in dieser Welt? Wie viele Lügen? Du bist nicht würdig, du kannst das nicht, du bist es nicht wert. Ich weiß, was du gestern Abend geguckt hast, ich weiß, was du letzte Woche getan hast, gesprochen hast, getan hast. All diese Stimmen, wo der Feind dich anklagt und dich zu Fall bringen möchte. Und das sind diese Lügen, die der Feind immer wieder verbreitet. Und wenn du anfängst, diesen Lügen Glauben zu schenken, dann hindert es dich daran, in deiner Berufung zu leben. Und dann denkt man so, zweifelt man, ist das wirklich, lebe ich in der Berufung Gottes? Bin ich noch drin? Ich möchte dir zusprechen, ja. Römer 11, Vers 29. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück. Und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Glaub diesen Lügen nicht. Glaub diesen Lügen nicht. Wenn Gott dich berufen hat, hat er dich berufen. Und er nimmt seine Berufung nicht zurück. Nach dem Motto, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Du bist es doch nicht wert. Nein, er zieht sie nicht zurück. Halte daran fest. Der Feind möchte, dass wir dieses große Bild Gottes nicht sehen. Der Feind möchte, dass wir Umwege gehen, dass wir nicht zu Gott kommen. Wer kennt den Film König der Löwen? Ja, wahrscheinlich alle, ne? Also ich habe ja auch Kinder, ich musste den Film 1, 2, 3 Kinder mal, keine Ahnung, wie viel oft immer sehen, König der Löwen. Aber ich finde, in dieser Geschichte wird das so stark deutlich. Also für all diejenigen, die diesen Film nicht kennen, es gibt den König der Löwen. Er ist der König der Steppe, der Savanne. Und dieser König heißt Mufasa. Und dieser Mufasa kriegt einen Sohn, das ist Simba. Und er sagt diesem Simba, Simba, du bist der Königssohn. Du wirst einmal groß werden und über all das herrschen, weil du der Sohn des Königs bist. Das ist die Verheißung, das ist das, was ihm zuspricht, das ist das, was er ist in seiner Identität. Aber es gibt einen Widersacher, das ist der böse Onkel, der Scar. Und er sorgt dafür, dass Mufasa stirbt und dann spricht er diese Lüge aus in Simba und sagt ihm, du bist verantwortlich für den Tod deines Vaters. Und Simba glaubt dem, ist schockiert und läuft weg. Er läuft weg von seinem Königreich und dann fängt er an, Würmer zu essen. Also entgegen seiner Identität fängt er an, Würmer zu essen, Obst und Gras und solche Sachen. Und er lebt nicht wie ein Löwe. Bis er dann so eine Nachtvision hat, beziehungsweise er wird dann irgendwie gefunden und dann kehrt er zurück zu seiner ursprünglichen Bestimmung und dann gibt es einen Endkampf mit Scar und gewinnt natürlich, und dann ist er dann nachher der König der Löwen. Aber vom Prinzip her ist es genau dasselbe. Dieser Löwe, Simba, glaubt der Lüge und fängt ein anderes Leben an. Entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung. Und so ist es mit uns auch, wenn wir den Lügen des Teufels Glauben schenken. Wir entleben nicht so, wie das, was Gott sich vorgestellt hat. Ein letzter Punkt, was uns daran hindert, in unsere Bestimmung zu leben, darin zu wandeln, sind Alltagsprobleme. Ganz normale Alltagsprobleme. Wer hat Alltagsprobleme? Alltagsprobleme, ja, genau. Alltagsprobleme. Du hast Stress auf der Arbeit, du bekommst einen Brief vom Finanzamt, du hast Probleme mit deinem Nachbarn, weil da ein Strauch irgendwie über den Garten hängt. Keine Ahnung, Alltagsprobleme. Und wisst ihr, Alltagsprobleme können uns tatsächlich ablenken. Die können unsere Gedanken so sehr fesseln, dass wir tatsächlich nicht auf die Dinge achten, die wirklich wichtig sind. Aber auch andere Dinge, unsere Hobbys, unsere Beziehungen, unser Job, Studium, all das kann uns zum Teil davon abhalten, in unsere Berufung zu wandeln. Das müssen per se nicht schlechte Dinge sein. Aber Dinge, wo wir merken, dass wir das dem mehr Raum geben, eine höhere Priorität zusprechen, als das, was Reich Gottes angeht. Und damit meine ich nicht, dass jeder jetzt Pastor oder Prediger oder Evangelist werden sollte, sondern im Alltagsleben. Wie viel Raum gibst du Gott in deinem Alltag? Im Verhältnis. Sagen wir mal ehrlich, wenn wir vom Zehnten ausgehen, 10% deines Tages, ja, von deinem Tagesrhythmus, 2,4 Stunden, gibst du die Gott? Wenn ja, Halleluja. Aber wie schwer ist es, in unserem Alltag Gott diesen gebührenden Platz zu geben? Wenn wir unseren Fokus auf uns selbst, auf unsere Probleme, auf unsere Bequemlichkeiten richten, hey, dann gibt es keinen Platz mehr für Gottes Berufung. Wir sind dann nur noch mit uns selbst beschäftigt, daher ist es so wichtig. Und der Name ist Programm unserer Gemeinde, Fokus. Es ist so wichtig, den Fokus richtig zu setzen. Im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 18 lesen wir, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Das ist so wichtig, nicht auf das Sichtbare, auf das, was dich gerade so bedrängt zu schauen, sondern immer auf das große Bild zu gucken, auf Gott zu schauen, auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Ich würde gern zusammenfassen und die Lobpreise, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Es ist so wichtig zu verstehen, von was man erlöst worden ist, aber auch zu wissen, zu was man erlöst worden ist. Gott will dich erlösen oder hat dich erlöst, um dich wiederherzustellen. Er will dich zu dem machen, wozu er dich von Anfang an erschaffen hat. Du bist ein Kunstwerk. Also wenn du eins dir merken sollst nach dieser Predigt, du bist ein Kunstwerk, okay? Kostbar. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Gott jedem von uns Sinn und Zweck gegeben hat. Du hast eine Berufung. Du sollst etwas tun. Du hast einen Auftrag. Du sollst dich einbringen. Und unsere Berufung finden wir in unseren geistlichen Gaben, die Gott jedem Einzelnen austeilt. Und diese geistlichen Gaben sind dazu da, um einander zu dienen. Um Reich Gottes groß zu machen. Das Problem ist aber, dass verschiedene Dinge uns abbringen möchten davon. Minderwertigkeitsgefühle, der Feind mit seinen Lügen, unsere Alltagssorgen und Probleme. All diese Dinge wollen verhindern, dass wir dieses große Bild sehen können. Aber Gott möchte dir zusprechen, hey, ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst zu einem viel, viel größeren Leben, als du dir jemals vorstellen kannst. Trinke diesen Kelch der Erlösung. Und dann bist du wiederhergestellt zu dem, was dein ursprünglicher Plan war. Ist das gut? Können wir Amen dazu sagen? Noch ein bisschen lauter. Amen. Amen, yes. Wollen wir gemeinsam beten? Halleluja, Jesus. Du bist so ein guter Gott. Wunderbar bin ich gemacht worden. Schon von Anbeginn der Zeit hast du mich, jeden Einzelnen hier gesehen. Und jeder Einzelne von uns hier ist ein Kunstwerk. Kostbar. Wertvoll. Herr, wir möchten ein Leben der Erlösung leben, weil wir wissen dürfen, zu was du uns erschaffen hast. Und ich bete so sehr darum, Vater, dass wir diese Erkenntnis haben und dass sich diese Erkenntnis tief im Herzen verankert. Wenn wir den Stimmen des Feindes oder auch manchmal unserer eigenen Stimme nicht vertrauen, sondern auf dein Wort schauen und dein Wort verheißt es. Danke Gott, dass du jedem Einzelnen von uns eine Berufung gegeben hast, eine Aufgabe, einen Sinn, einen Zweck. Und wir möchten uns segnen lassen durch deine Gaben, die du uns gibst. Durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wir möchten das nicht einfach verkümmern lassen, sondern wir möchten danach streben, dass wir sie bekommen und sie einsetzen können. Zu deiner Ehre. Für die Gemeinde. Dem Mitmenschen dienen. Einen Unterschied machen. Egal an dem Ort, wo wir gerade sind. Sei es in der Familie, im Job, in der Schule, im Studium, auf der Straße, in der Straßenbahn, im Café. Egal, Vater, wir möchten einen Unterschied machen und in unserer Berufung leben. Denn die einmal ausgesprochene Berufung, so steht es in deinem Wort, ziehst du nicht zurück. Gott, danke dafür. Gott, danke, dass wir Sinn und Zweck haben. Gott, danke, dass wir Bedeutung haben in deinem Namen. Lass noch mal eine Zeit der Ruhe haben, wo du vielleicht auch dich ausstrecken kannst, deine Arme und Gott einlädst. Gott, wenn in deinem Wort steht, dass du uns deine Gaben gibst, Herr, hier stehe ich. Gib mir die Gaben des Heiligen Geistes, die für mich vorbereitet sind. Lies im Wort nach, welche Gaben das sind. Finde heraus, was du möchtest. Finde heraus, was mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Erfahrung, mit deinen Talenten übereinstimmt. Bring dich ein. Lass uns mal eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr euch einfach ausstrecken dürft. Vielleicht bewegt der Heilige Geist jetzt gerade dein Herz. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für den Herrn, wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus Christus, aber du merkst in dir, dass dich jemand ruft, dass dieser Ruf dir gehört. Wenn du dem Glauben schenken magst, dass du berufen bist, dass Gott deinen Namen kennt, noch bevor du geboren worden bist. Du merkst, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen. Wir wollen alle unsere Augen geschlossen halten, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Wir wollen gleich auch für dich beten. Heb doch kurz deine Hand, wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte mit diesem Jesus leben, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte eine Berufung, eine Bestimmung haben in meinem Leben. Yes. Dankeschön. Dankeschön. Könnt ihr Hände runternehmen. Für all diejenigen, die bereits in ihrer Berufung leben, wir wollen dieses Gebet jetzt gemeinsam sprechen, was hier vorne angeworfen wird. Wir wollen erneut von ganzem Herzen unser Herz Gott öffnen und uns hingeben. Und vielleicht stehen wir dafür mal alle gemeinsam auf. Und so wollen wir gemeinsam dieses Gebet vor Gott bringen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.